What's up?
Here comes a big moment in the Tour de France.
Der Art Souverän.
That's a guy believes he has got it.
Julien Alaphilippe
gewinnt das Bergtrikot.
Geraint Thomas is our Tour de France champion.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
So, da sind wir wieder. Und heute in komischer Besetzung. Ich bin nämlich ganz alleine im Studio. Der eine Kollege, Lukas Bergmann, liegt krank zu Hause im Bett. Und der andere, Jonas Bayer, der wird hier wieder aus Freiburg live zugeschaltet. Ich frage mich, was ist schlimmer? Im Bett, krank oder in Freiburg?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, was schlimm ist. Und es ist krank im Bett liegen, Thomas.
Gute Besserung an der Stelle an den Kollegen Lukas Bergmann. Wir hoffen natürlich, dass du nicht den Rick Zabel machst und krank dann komplett aus der Tour rausfliegst, sondern uns die nächsten Tage wieder mit deiner Anwesenheit erfreust. Und weil ihr beide alle woanders seid, muss ich extra meinen Urlaub frühzeitig abbrechen, damit hier einer diesen Tourfunk machen kann. Wahnsinn.
Wo warst du denn, Thomas? Wo warst du denn?
Im Trainingslager.
Trainingslager wo?
Da, wo Radsportler Trainingslager machen.
Ich will's
verraten. Und damit kommen wir zur heutigen Etappe.
Mallorca warst du, Thomas. Mallorca. Den Rest können sich, glaube ich, die Zuschauer, Zuhörer
wie gesagt,
und Zuhörerinnen
da, wo Radsportler
denken.
Halt Trainingslager machen. Etappe 12 stand heute auf dem Programm. Es war ein sehr schnelles Rennen mit schon wieder einem neuen Sieger. Die Tour macht's uns dieses Jahr nicht langweilig.
Super geplant.
Ja, war schön anzuschauen wieder heute, Jonas, oder?
Ja, grandios. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, und es ging heute quasi zum ersten Mal dahin, wo es auch die nächsten Tage weitergeht, ins bekannte Gebirge, in die Pyrenäen. Und wir haben uns heute mal gefragt, warum heißen die Pyrenäen eigentlich Pyrenäen? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort aus der griechischen Mythologie.
Der Blick übers Lenkerband.
Herakles war auf dem Weg zu Geryon, um dessen Rinder zu rauben, als er von König Bebrix gastfreundlich aufgenommen wurde. Er verführte vom Wein berauscht Pyrene, des Königs Tochter, indem er ihr falsche Versprechungen machte und zog danach weiter. Sie gebar eine Schlange und floh aus Furcht vor ihrem Vater in die Wildnis der Pyrenäen, wo sie von wilden Tieren getötet wurde. Herakles fand ihre Leiche, als er auf dem Rückweg von Geryon war, und bestattete sie. Dabei rief er klagend ihren Namen, der vom Echo des Gebirges oft wiederholt wurde. So erhielt der Gebirgszug der Pyrenäen seinen Namen. Ja, da ist man nur mal unterwegs, um Rinder zu rauben, und schon passiert sowas.
Und schon bekommt ein ganzer Gebirgszug seinen Namen.
Die Überleitung von Rinderrauben zu dem, was uns bei der Tour de France in den Pyrenäen erwartet, die überlasse ich jetzt dir, Jonas. Viel Spaß.
Ja, ähnlich schnell wie Rinder auch unterwegs sind, ging das Rennen auch los.
Überragend. Ja, mach weiter.
Ja, die erste Stunde war enorm schnell. Das hat sich einfach keine Gruppe gefunden. Sehr viele Leute wollten in die Gruppe gehen. Deshalb ist man circa 50 km/h im Schnitt gefahren am Anfang. Und erst dann so knapp nach 40 Kilometern hat sich dann auf einmal eine riesige Gruppe gebildet, weil Team Ineos die Straße komplett blockiert hat. Wir haben schon vor der Etappe gehört, es gab 2 Strafen für Straße blockieren. Diesmal hat einfach eine ganze Mannschaft vorne die Straße zugemacht. Und dann waren ganz viele starke Fahrer vorne und das Einzige, was aufgefallen ist, Katjuscha, die haben es geschafft, in dieser Gruppe nicht dabei zu sein. Wie das passieren konnte, ist mir auch vollkommen unklar.
Ich wollte es gerade sagen, da sind es 40 Fahrer, die es schaffen, da wegzufahren, und das Team schafft es nicht, einen damit unterzubringen. Es ist wieder mal eine Katastrophe, ja, dieses Team, das ist echt.
Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, es läuft nicht wirklich.
Ich muss mich tatsächlich deiner Meinung von vor der Tour, das Desaster-Team Katjuscha, langsam echt anschließen. Also, wenn Lies Pollitt nicht morgen beim Zeitfahren was Sensationelles raushaut, dann ja.
Sie haben ja schon, Wahnsinn. Sie haben schon ganz anständige Ergebnisse ja geholt. Gestern Platz 5, vollkommen in Ordnung, gutes Teamzeitfahren hingelegt. Aber man merkt einfach, es stimmt einfach gar nichts in dem Team. Sie wissen nicht so ganz, was sie wollen. Und dann verpassen sie noch so eine Gruppe, dann sieht es noch furchtbar schlecht aus, weil noch ein Fahrer ganz alleine da versucht, nach vorne zu kommen. Macht einfach keinen guten Eindruck.
Aber schauen wir doch mal auf den guten Eindruck. Gerade in der Ausreißergruppe, es waren aus deutscher Sicht ein paar erfreuliche Nachrichten. Es waren nämlich ein paar Deutsche mit dabei. Schachmann, Kluge, Arndt, Kemner, die haben es alle noch geschafft in die Gruppe.
Ja, war super. Vor allem Schachmann sah dann am Ende auch gut aus, wo wir gleich dazu kommen. Bisschen schade, dass Simon Geschke den Sprung nicht vorgeschafft hat. Der ist ja auch prädestiniert für solche Etappen, hat die auch schon mal gewonnen. Hat er diesmal nicht geschafft, kommt aber sicher noch. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, der ist ja in der Vorbereitung gestürzt.
Wegen seinem Sturz ist er.
Genau, aber sich noch nicht so ganz sicher fühlt, fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen die Routine, noch im Feld zu fahren. Ja. Dann ging es weiter, ging es ja relativ flach dann zu. Sagan holt sich wie immer die Punkte. da ist ein bisschen.
Ja, hat Matthews zum Beispiel, der hat auch gar nicht mitgemacht, ne?
Nee, nee.
Also es war irgendwie so.
Hat der
okay,
hat er
schon
im Interview gesagt.
Haben die, ist das schon erste Resignation? Oder war das einfach, sie dachten sich, ach, vor den Bergen lieber nochmal ausruhen?
Ja, ich hatte im Interview gelesen, dass er gesagt hat, dass er das aufgegeben hat mit dem grünen Trikot. Sagan ist einfach zu aufmerksam. Da kommt er nicht mit, sagt er, mit Sagan. Das heißt, wird sich jetzt ein bisschen auf Etappen konzentrieren, schätze ich.
Ja, irgendwie auch nachvollziehbar.
Und dann haben wir die Berge erreicht. Das war natürlich traumhaft. Schön in die Pyrenäen, Col de Périsourde, ein klassischer Berg der Tour, wird ganz oft überfahren. Ich glaube, die letzten 3 Jahre war er auch jeweils auf dem Tableau.
Jetzt habe ich es nicht ganz im Kopf. Ich glaube, ich habe vorhin auch nachgeschaut, war es das 63. Mal oder so, dass der bei der Tour dabei war?
Sowas, ich glaube. Also
irgendwie um die Größenordnung. Also ein super bekannter Berg für die Tour, der schon sehr, sehr oft dabei war.
Ja, man kommt nicht drum rum, wenn man in die Pyrenäen will.
Nee, deswegen fährt man oben rauf.
Genau, deshalb. Und da hat es Lilian Calmejean so ein bisschen versucht, alleine durchzuziehen, hat dann aber nicht so ganz geklappt. Oben Tim Wellens.
Er hat es fast geschafft.
Ja, es war ganz knapp, aber Wellens hat es super, super abgepasst, hat sich die 10 Punkte noch geholt von der Bergwertung, direkt auch weiter in das Bergtrikot. Auch wenn man sagen muss, dass es wahrscheinlich schwer wird, wenn es in die ganz großen Berge geht. Weil,
das wollte ich gerade sagen, der wird sich jetzt wahrscheinlich noch darüber freuen, wenn er sich mal noch ein paar Bergwertungen holen kann, aber ja, sagen wir mal, am Samstag wird es dann schon schwieriger.
Ja, man hat es heute gesehen, da ist er nicht stark genug, dann wirklich den kompletten Berg hochzufahren. Oben hat es dann Simon Clark versucht, auch nochmal einen Alleingang nach der Bergwertung quasi, hat er auch über 1 Minute rausgefahren in der Abfahrt.
War flott.
Ja, das war ziemlich schnell gefahren, aber alleine gegen so eine große Gruppe hinten mit so vielen starken Bergfahrern auch, da hast du kaum eine Chance.
Dann ging es an den nächsten Berg, die Aussprache überlasse ich dir, weil dein Französisch schlicht besser ist.
Den lasse ich auch weg. Urquette de Ancien, muss das heißen. Ungefähr.
Circa. So ungefähr kriege ich es auch noch hin, ja. Ja, da war Clark dann ganz vorne und dann gab es da immer wieder kleine Angriffe, unter anderem Trentin, der es dann mal versucht hat. Und am Ende waren es dann Yates, Mühlberger und Bilbao vorne, die dann eben zusammen in die Abfahrt kamen. Und dann wurde irgendwie relativ schnell klar, gut, einer von den drei wird es dann auch machen. Da kam dann noch die zweite Gruppe mit Schachmann und ein paar anderen, die sich dann aber nicht ganz einig waren und so wirklich rangekommen sind die dann nicht mehr. Und dann war es irgendwie klar, okay, es läuft auf eben Yates, Mühlberger und Bilbao raus.
Also war hinten schwer natürlich, weil Schachmann und Trentin in der Gruppe waren und die hatten beide ja einen vorne. Also Schachmann mit Mühlberger von Bora und Yates und Trentin von Mitchelton Scott. Und die beiden sind super Sprinter, deutlich stärker als die anderen. Deshalb, die anderen hatten auch nicht so wirkliches Interesse, dann mit Trentin und Schachmann vorne anzukommen. Die zwei sind nicht mitgefahren und dann wird es schwer. Die drei vorne waren sich einig und sind dann eben auch im Zielsprint gekommen, wo Yates, der ja von der Bahn kommt, auch wenn man sie ihm nicht ansieht, dann tatsächlich gewonnen hat gegen Peo Bilbao und Mühlberger.
Man sieht es ihm optisch nicht an, aber im Sprint vielleicht ein bisschen, weil er es taktisch am besten gemacht hat.
Ja,
also ich fand es ganz spannend, weil Bilbao und Mühlberger, die haben sich lange so beäugt und wussten nicht ganz richtig. Die haben, glaube ich, auch so ein bisschen auch noch miteinander gequatscht. Also ich glaube, Bilbao hat dann mal noch so eine kleine Bemerkung, so sah es im Fernsehen aus, noch rübergetan. Und Yates, der hat sich da so ein bisschen vor allem außen platziert, was besser ist, wenn du zu dritt sprintest, musst nur in eine Richtung schauen. Und er hat hinten gewartet, wie die beiden anderen sich so quasi beäugen. Und dann sah es für mich fast so aus, als ob die anderen beiden diesen kleinen Moment verpassen, in dem Yates eben den Punch hat und wegzieht. Und ich glaube, das war so 250 bis 300 Meter vor dem Ziel und den haben sie dann auch nicht mehr bekommen. Also er hat es am geschicktesten gemacht.
Er hat es danach auch noch mal im Interview gesagt, dass er eben in dieser letzten Kurve, so wie du es gesagt hast, 250 Meter vorm Ziel, ging es nochmal links weg und sein Teamfahrzeug hat ihm wohl gesagt, da muss er auf jeden Fall vorne sein und das hat er geschafft und dann hat er einfach den stärksten Punch gehabt. Die zwei anderen, Mühlberg hat danach auch gesagt, ja, er war ein bisschen eingebaut vielleicht, aber so ganz hätte es ihm auch nicht gereicht. Der war einfach auch der Schnellste da. Super gemacht von Yates. Ja.
Und der zweite Etappensieg für Mitchelton Scott, wo du gerade das Teamfahrzeug schon ansprichst.
Ja, super. Auch gut, für die. Ja, sehr, sehr gute Tour bisher mit Daryl Impey gewonnen. Und sie haben ja noch Adam Yates, der für die Gesamtwertung fährt. Also Simon Yates, falls wir das bisher noch nicht gesagt haben, hat ja gewonnen.
Stimmt, das fällt uns jetzt nach knapp 10 Minuten erst auf hier. Der eine Yates, bevor da es zu Verwechslungen kommt. Ja, was war sonst heute so los? Bevor wir über das Gesamtklassement und so weiter sprechen, schauen wir doch mal heute, was denn heute auch mal besonders, vielleicht auch außerhalb des Sportes noch aufgefallen ist.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ausreißer heute waren die technischen Skills. Wir haben's, quasi, man konnte sehen, wie gut die Leute eigentlich fahren können. Sagan mit seinem lockeren Trick steht nur auf dem Vorderrad und schwingt quasi das Hinterrad so mit, trifft fast einen Zuschauer, war ein bisschen knapp, glaube ich, dran am Streckenrand.
Klassischer Sagan. Das sah so geil aus. Man kann es auch schwer beschreiben. Es ist so ein bisschen wie, wenn eine Kuh quasi mit ihrem Schwanz versucht, sich so eine Fliege vom Hintern wegzuschlagen, ja, so ungefähr. Aber weil man es nicht beschreiben kann, wir haben das auf Twitter, aber auf unserer Seite WhatsApp geteilt. Das muss man sich wirklich anschauen, weil Bike-Skills mäßig ganz, ganz stark. Und dann kamen noch die Team-Skills, ne?
Ja, das war super. Das Fernsehen versucht es natürlich immer zu vermeiden, die Fahrer beim Pinkeln zu zeigen. Natürlich auch wegen der Privatsphäre, ist ja auch richtig so. Aber man hat kurz gesehen, wie Alaphilippe hinten am Peloton gefahren ist. Sein Teamkollege schiebt ihn am Arsch quasi nach vorne und er pinkelt dabei im Fahren. Und es sah grandios aus. Sie sind nicht gestürzt, nicht mal gewankt. Super Bild, wenn ihr mich fragt.
Ja, das sah gut aus. Und was uns auch negativ aufgefallen sind, wenn wir schon bei den Fernsehbildern sind, war dann ein bisschen der Kommentar, als Florian Kurz heute, der Kommentator, der Florian Nass den Stream kommentiert, zwischenzeitlich nicht wusste, was ein Powermeter ist.
Hat er sich von Paul Voss erklären lassen müssen.
Wie kann man Radsport-Kommentator sein ohne einen Powermeter? Also vielleicht, klar, wenn man jetzt nicht allzu gut im Radsport auskennt, das kleine Powermeter, um das mal kurz zu erläutern. Das ist ein technisches Gerät, das misst, wie viel Kraft, und zwar in der Einheit Watt, die Fahrer treten. Also das kann man an der Kurbel haben, einseitig oder beidseitig. Ich habe es an meinem Fahrer zum Beispiel in den Pedalen. Auch da geht es einseitig oder beidseitig, wo das einfach mit dem Radcomputer zum Beispiel verbunden ist und das anzeigt, wie viel Watt in diesem Moment getreten werden. Und das ist total essentiell für Radfahrer und gerade für Profis, um genau zu wissen, wie lange kann man wie viel Watt treten. Und wenn man weiß, in der Attacke, man fährt unterhalb der Schwelle oder überhalb der Schwelle, in welchen Bereichen, da wissen die Radfahrer genau auf ihre körperliche Verfassung, genau ihre Bereiche, wie viel Watt sie wie lange treten können. Und ohne einen Powermeter wäre keine Tour de France-Etappe in dieser Professionalität denkbar. Und das war für
vor
mich
allem nicht bei Team Ineos.
Vor allem nicht da, genau, ja. Also auch beim Zeitfahren morgen wird man das sicherlich merken, weil da wird es sicherlich ganz genau eingeschränkt sein, auf Watt, wie viel die treten können, um da einfach ein Gefühl zu haben, um eben nicht komplett einzubrechen irgendwann. Und das ist heutzutage undenkbar, dass da noch jemand ohne Powermeter fährt. Fand ich persönlich einen sehr starken Ausrutscher Tour de France-Kommentators, der das zwischendurch fragen muss, was das ist.
Ja, man konnte es vor allem auch sehen heute. Man kann vor allem, wenn bei Ausreißern drauf achten oder wenn die Gesamtklassement-Fahrer in den Berg fahren, bei Lilian Calmejan hat man es gesehen, er ist berghoch gefahren und hat ständig auf seinen Tacho geschaut, als er ganz alleine vorne war, weil er genau checken wollte, welche Watt er treten kann über die ganze Distanz und hat immer drauf geschaut, dass er genau in seinem Bereich bleibt. Ja nicht drüber gehen, hat man da sehr, sehr gut gesehen. Wird man sicher auch bei den Jungs im Gesamtklassement wiedersehen.
Und vor allem, und wir haben zum ersten Mal die perfekte Überleitung zu meiner persönlichen Lieblingskategorie. Es sieht nicht nur er, wie viel Watt er tritt, sondern er zeigt es auch uns. Und auch wir können es sehen.
Strawarzen.
Genau. Und heute in den Strawarzen haben wir uns ein Segment ausgesucht, das an sich relativ unspektakulär ist. Also ich kann den Namen nicht aussprechen, es ist auch an keinem bestimmten Berg, es sind 5,7 Kilometer komplett flach, aber es ist heute sehr markant, in welchem Rennverlauf das war. Das war heute zwischen Rennkilometer 47 und 52, also ziemlich genau da, als diese große Ausreißergruppe davongefahren ist, und da können wir heute in Zahlen sehen, wie die da davongerast sind und wie Ineos blockiert hat. Wenn man sich das anschaut, denn die Rekordzeit heute auf dem Segment hat zum Beispiel Oliver Nasen. Der ist da mit einem Schnitt von 50,5 km/h gefahren. Das waren 6 Minuten 50. Die Ausreißergruppe alle ungefähr ähnliche Zahlen, ein paar Sekunden mehr. So. Und dann schauen wir aber mal auf die Leute, die es nicht geschafft haben. Steven Kreuzweig zum Beispiel, 8 Minuten 10. Das sind schon 2 Minuten 20. Nur auf diesen, natürlich 1 Minute 20 sind es natürlich, aber auf 5 Kilometern, das ist eine Welt.
Ja, es ist wahnsinnig viel.
Das ist, und auch die Wattwerte, wenn man sich das da schaut, ich kann jetzt hier mal einen rausgreifen, Alex Dowsett, 196 Watt nur, das ist nichts, das ist lockeres Rollen mit einem 41er Schnitt, den er gefahren ist, auch 116 Puls quasi nur. Die Herzfrequenz und die Spitzenfahrer Oliver Nasen da vorne, die haben dann zwischen 328 Watt zum Beispiel, auch mal über 400 Watt, die mussten da wirklich reintreten, und wenn man auf 5 Kilometern schon 1 Minute 20 Sekunden rausfahren kann, dann sieht man, dass heute wo die Ausreißergruppe mal ernst gemacht hat.
Ja, so super. Da hat man genau gesehen, hinten, die wollten dann auch die Gruppe weglassen. Die hatten auch nicht wirklich Interesse. Team Quickstep hat nicht die Mannschaft dafür, so eine Pyrenäen-Etappe zu kontrollieren. Das heißt, die haben die wegfahren lassen. Vorne treten die voll rein. Und dann geht's ganz schnell, dass da einige Minuten Zeitunterschied sind. Selbst auf so einem kurzen Stück.
Das war echt krass. Und schön, dass man das so sehen kann. Und wir uns das eben auch im Nachhinein anschauen können, in Zahlen belegt, was da heute genau los war. Ja, ansonsten schauen wir doch mal noch, wir können vielleicht auch mal die Trikots durchgehen. Viel hat sich nicht geändert. Alaphilippe bleibt gelb, Sagan bleibt bis Paris natürlich grün. Bernal das weiße Trikot. Die Mannschaftswertung, die hat sich geändert?
Ja, die ist Trek Segafredo reingefahren. Ist eigentlich immer Movistar, seit Ewigkeiten. Aber die hatten heute der Trek natürlich einen mit Fabio Fellini relativ weit vorne bei den Ausreißern. Deshalb haben sie da Movistar überholt. Das wird sich aber, bin ich mir ziemlich sicher, wieder ändern.
Denke ich auch, wahrscheinlich.
Rote Nummer kann man doch erwähnen, hat Matteo Trentin gewonnen. Fand ich ein bisschen merkwürdig, aber gut, soll er haben. Er hat nicht in diese drei vorne reingeschafft und hat es als Klassikerfahrer versucht, nach vorne zu kommen. Hat er dann verdient.
Ja, ansonsten, was kann man noch vielleicht noch zu dem heute sagen? Vielleicht schon dann auch der Blick auf morgen, wenn wir vorhin schon erwähnt haben, Ineos heute quasi Straßen blockiert, wenn man das fast so sagt. Kann man das vielleicht auch sagen, die Gesamtklasse heute überhaupt, eigentlich ohne jegliche Ambition, was wahrscheinlich daran liegt, dass die schon den vollen Fokus auf das Zeitfahren morgen richten. Da wurde heute wahrscheinlich eher noch Energie gespart, damit man morgen möglichst frische Beine noch hat.
Ja, ich denke, erstmal hatten sie nicht so großes Interesse, weil sie alle wissen, dass morgen das Zeitfahren, da geht es um alles. Und die Abfahrt war am Ende zu lang. Also so eine Attacke, dafür ist die Abfahrt zu lang gewesen und nicht technisch genug. Die haben es auch immer wieder gesagt, die Kommentatoren, dass nur der Anfang ist technisch, danach ist es relativ gerade. Und da ist es natürlich enorm schwer, wenn man zu zweit vorne rausfährt. Und man hat hinten gesehen, Ineos war wieder so stark, die hatten ihre komplette Truppe nach diesen zwei Bergen, als sie ins Ziel gekommen sind, noch dabei. Alle 8 Fahrer sind ins Ziel gerollt in der Gruppe. Da kannst du nicht viel machen als Romain Bardet oder sowas.
Definitiv, das war sehr stark. Insgesamt auch stark. Vielleicht noch mir noch aufgefallen, es gewinnen nur die starken, wenn man das sagen kann, die starken Fahrer, beziehungsweise eigentlich halt auch nur die Topfahrer. Dieses Jahr ist schon wieder auffällig, dass eigentlich kein Außenseiter sich da mal überraschenderweise irgendwie durchsetzen kann.
Ja, es ist halt die Tour de France. Da sind nur die absolut stärksten Fahrer dabei. Yates hat letztes Jahr die Vuelta gewonnen, darf man nicht vergessen, der jetzt hier um Etappensieg fährt, weil seine Form nicht ganz stimmt. Er ist auch den Giro schon gefahren, aber seine Form stimmt nicht ganz, dann weiß er, er hat keine Chance im Gesamtklassement, er muss auf Etappen gehen und dann hat er immer noch zwei Leute, die da vorne mitfahren, Peo Bilbao, der hat schon 2 Etappen beim Giro gewonnen, also ist immer die Creme de la Creme, selbst in den Ausreißergruppen dabei.
Schauen wir mal, wer morgen, ob vielleicht morgen, wobei auch beim Zeitfahren wird sich kein Außenseiter da mal überraschen Nein. können.
Mit Sicherheit nicht.
Aber schauen wir mal auf morgen, ja, das ist bisschen, morgen Zeitfahren, das ist Einzelzeitfahren der Tour de France, 27 Kilometer sind's. Was glaubst du, wer wird es da machen?
Ja, schade ist erstmal, dass Rohan Dennis ausgestiegen ist. Der war natürlich der Favorit gewesen, Zeitfahrweltmeister, ist nicht dabei. Deshalb ist mein Tipp Geraint Thomas. Er ist super in Form. Das Zeitfahren ist nicht so lang, 27 Kilometer nur. Das sollte ihm liegen.
Was glaubst du, wer macht das innerdeutsche Duell? Ich habe ja tatsächlich heute, weil ich habe mein Fantasy-Team tatsächlich Pollitt und Toni Martin und ich habe mir schon überlegt, vielleicht kann Nies Pollitt, wenn er morgen mal alles dran setzt, quasi sich für die Zeitfahrdeutsche Meisterschaft revanchieren. Oder glaubst du, es macht doch der 9-fache deutsche Zeitfahrmeister Toni Martin?
Ja, es kann schon sein. Toni Martin hat wahnsinnig viel gearbeitet, sehr, sehr viel vor dem Peloton gefahren. Aber ich glaube trotzdem, dass er, ja, obwohl... Du hast schon einen guten Punkt.
Ich sag Nils Pollitt. Ja. Also morgen, sage ich mal, Katjuscha zeigt sich mal wieder positiv und Nils Pollitt zeigt morgen mal, was er kann.
Hoffentlich.
Ich gehe auf Pollitt.
Er hat es bisher noch nicht in die Gruppe geschafft, dann kann er morgen zeigen, was er drauf hat.
So schaut's aus. Und wir schauen uns dann morgen auch wieder an, was passiert und wer wie fährt. In welcher Besetzung, wissen wir auch noch nicht ganz. Das kommt darauf an, ob eben der Kollege Lukas Bergmann, der hat uns gerade eben schon ein Bild geschickt, wie er mit dem Laptop auf den Schoß und Tasse Tee im Bett liegt und die Tour de France schaut.
Oh. Grüße an der Stelle.
Gute Besserung, vor allem gute Genesungswünsche. Jonas, treib du dich nicht mehr allzu lange in Freiburg rum und vielleicht können wir mal auch uns bald demnächst alle wieder im Studio sehen. Bisher, heute muss ich echt sagen, ist doch ein bisschen einsam alleine hier.
Ich atme noch ein bisschen, ich versuche die französische Luft einzuatmen, aber... Klappt nur so halb.
Aber näher als Freiburg bist du auch nicht gekommen.
Nein, leider nicht.
Schade. Alles klar, wir bleiben dran für euch morgen, für die Zuhörer draußen. Schaut gerne sonst bei uns auch auf der Instagram-Seite oder der Twitter-Seite vorbei für lustigen oder ernsthaften oder seriösen oder jeglichen Content. Und wir hören uns morgen. Schönen Abend euch.
Macht's gut.
Und aus Freiburg und aus München verabschieden wir uns.
What's up? Der Radsport-Podcast.